Ich merke, vielleicht merkt ihr das auch, dass die Nachrichten neigen dazu, Angst zu machen. Irgendwie erzählen sie alles, was schief und schlecht ist in der Welt und was auf uns als nächstes zukommt, und die Welt geht unter. Das Spannende und das Schöne am Wort Gottes ist, Gott sagt uns, es wird schlimmer und schlimmer werden, aber Jesus hat diese Welt überwunden. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und uns in ihn wirklich zu stärken. Und diese Wahrheit ist etwas, das nicht nur für die Predigern und für die lehren, jetzt gelten. Ich möchte heute eine Stelle aus diesem Kolosserbrief betrachten, die wieder ganz kurz ist. Und diese Woche und nächste Woche schauen wir Menschen an, die vielleicht du gar nicht so gut kennst. Vielleicht sind diese Namen dir gar nicht so bekannt, aber diese Namen finden wir im Wort Gottes. Das sind treue Diener der Vergangenheit. Das sind Menschen, die keine nebensächliche Rolle gespielt haben, sondern eine extrem wichtige Rolle in der Gemeinde gespielt haben. Aber ihre Namen sind ja nicht so bekannt. Kennst du überhaupt jemanden, der sein Kind Tychikus genannt hat? Hallo, ich bin Stan, das ist mein Sohn Tychikus. Aber interessant, oder? Timotheus kennst du vielleicht schon. Hallo, ich bin Stan, das ist mein Sohn Timotheus. Oder vielleicht Paulus. Kennt ihr jemanden, der heißt Paul? Also das ist Paulus. Oder Petrus, kennt ihr jemanden, der heißt Peter? Der Peter sitzt da, ja, ich schon. Also diese Namen kennen wir alle, aber Tychikus? Na, wer ist denn das? Aber ich möchte heute Folgendes vorschlagen. Ohne Tychikus wäre Paulus eigentlich nicht effektiv in seiner Arbeit. Paulus braucht Tychikus. Tychikus braucht Paulus. Sie dienen gemeinsam und beide haben ihre wichtige, extrem wichtige Aufgabe. Und ich hoffe, dass wenn wir mit der Stelle heute fertig sind, dass jeder darüber nachdenken wird, noch zusätzlich. Okay, vielleicht bin ich nicht ein Lehrer. Vielleicht bin ich nicht ein Prediger. Vielleicht bin ich das doch. Wenn du das bist, dann nimm diese Gabe wahr und tu das. Aber das heißt nicht, dass ich keine Rolle spielen kann oder darf in der Gemeinde Jesu, im Werk Gottes, sondern welche Aufgabe kann ich für Jesus erfüllen? Und manchmal ist es spannend, weil ich glaube, bei Tychikus war es genauso, dass er fing an mit einer Aufgabe, die Menschen betrachtet vielleicht sehr banal, sehr einfach erscheint. Aber in dieser kleinen Sache ist er treu gewesen und sogar so sehr treu, dass er von Paulus immer wieder verwendet wurde und eingesetzt wurde. Und ich glaube, nachdem Paulus sein Leben vorbei war und Paulus weg war, wer blieb dann noch da? Wer hat dann weiter gedient? Der Tychikus und andere Brüder und Geschwister, die profitiert haben von Brüdern wie Paulus oder Petrus. Und natürlich auch alle, die bis heute profitieren von den auferstandenen Herrn Jesus und seinem Geist, der in seiner Gemeinde wirkt. So, überlegen wir uns das. Wer kennt, wer das da ist? Wer ist das? Martin Luther. Wer kennt, wer das da ist? Jetzt müsst ihr wissen. Falsch. Nicht Calvin. Balthasar Hubmeier. Der Maike steht genau und der sagt, der kann das lesen. So, wer ist das? Also, wenn ihr Balthasar Hubmeier nicht kennt, Balthasar Hubmeier war einer der Wiedertäufer, aber nicht einer der Verrückten. Es gab auch welche, die richtig komische Lehre hatten. Er war ein Vernünftiger und der war einer, der wegen seines Glaubens hier in Wien eigentlich hingerichtet wurde. Es gibt sogar ein Tafel, wo steht, hier wurde Balthasar Hubmeier am Scheiterhaufen verbrannt. Er war ein ehemaliger römisch-katholischer Priester, der zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen ist, aber dann die Reformation noch weiter treiben wollte. Er wollte mit Babytaufe und so weiter wirklich fertig, also Schluss machen und wirklich nur Christus nachfolgen und Glaubenstaufe einführen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Er wurde dann verhaftet und die Habsburger haben ihn deswegen in dieser Zeit, ja, befördert zum Herrn. Er ist beim Herrn jetzt. Okay, die Name kennt ihr vielleicht nicht so gut. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt hat, kennt man Balthasar Hubmeier. Wer ist jetzt dieser Herr? Ja, genau, Charles Spurgeon, ein Engländer, der wirklich bis heute noch weiter viel Wirkung hat für den Herrn durch seine Predigten und seine Bücher, die er geschrieben hat. Und er war einfach ein gesegneter Prediger für den Herrn. Wir kennen diese Männer, aber Tychikus, Onesimus, das sind Namen, die uns nicht so bekannt sind. Manchmal denken wir, okay, ich muss einer so ein Menschen sein, um Jesus wirklich zu dienen. Aber wie gesagt, nein. Überlegen wir, wie wichtig diese Männer waren. Wie absolut notwendig es war, dass solche Männer auch den Glauben auch kennen, an Jesus wirklich von Jesus überzeugt sind und dann das in der Praxis umsetzen. Man kann Theorie so viel man will reden, aber wenn niemand die Lehre der Bibel anwendet, außer der, der das predigt, was bringt das? Was bringt das wirklich? Aber wenn die Botschaft von Jesus tatsächlich eine lebensverändernde Botschaft ist, dann muss es Menschen geben wie Tychikus und Onesimus. Und das gibt's auch. Das gibt's auch hier heute. Das gibt's Menschen, die vom tiefsten Kraft und Wahrheit des Evangeliums verändert wurden und ein neues Leben begonnen haben. Ein Leben, das sogar mit Gefahr teilweise verbunden war damals. Und trotzdem waren sie absolut da bereit und überzeugt, dass sie Jesus nachfolgen wollen und müssen. Die Urgemeinde, genau wie heute, wurde von ganz normalen Menschen eigentlich gedient und weitergeholfen. Es waren nicht alle Aposteln. Es waren nicht alle große Lehrer. Es waren Menschen, die verstanden haben, was gelehrt wurde. Damals Petrus hat die Briefe erst geschrieben. Oder sie haben Petrus und Paulus gehört. Und sie haben dann vom Hören das verstanden. Aber was haben sie verstanden? Sie haben verstanden, was auch immer er tut, in Wort oder Werk. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Sie haben die Fülle des Herrn selbst verstanden und sie haben es in ihrem Leben dann auch tatsächlich umgesetzt. Diese Menschen haben den Herrn Jesus alles gegeben. Das sind echte Menschen. Tychikus wirst du eines Tages beim Herrn, wenn du Jesus kennst, kennenlernen. Sagst, wovon redest du? Weißt du, ich freue mich, mein Vater ist beim Herrn, er ist 2015 gestorben, er ist gläubig, ich sage nicht, er war gläubig, er ist gläubig, heute mehr gläubig als je zuvor. Und eines Tages werde ich meinen Vater wiedersehen, beim Herrn. Aber vielleicht spricht mein Papa jetzt gerade mit Tychikus. Hast du überlegt? Es darf nicht einfach so Theorie bleiben, das ist echt. So, was spinnst du jetzt? Nein, ich rede von etwas, das, wie wir gesungen haben, durch Glauben verstehen wir gewisse Sachen. Wir verstehen, dass es etwas gibt, außer das Materielle. Das wissen wir doch. Wir wissen, dass ich mehr bin als mein Körper. Du kannst, ich sage das immer wieder, es ist wahrscheinlich ein bisschen, sage ich es zu oft, aber du kannst meine Arme und meine Beine abschneiden. Ich bin immer noch Stan. Ohne Arme und Beine. Ich bin schwer behindert. Ich hoffe, dass ihr das nicht tut. Ich brauche meine Glieder. Aber schneidest du meinen Kopf ab, bin ich auch noch Stan. Nur ich bin tot. Und meine Seele geht dann in der Ewigkeit hinein. Mein Körper bin ich nicht. Und ihr wisst, ey, unser Körper regeneriert sich. Die Wissenschaftler hier müssen mir das sagen. Es regeneriert sich jede so oft. Ganze Hautzellen und alles Mögliche muss sich erneuern. Ich bin nicht der Stern, der ich vor 30 Jahren war. Du bist nicht dein Körper. Deine Seele ist ewig. Eines Tages werden wir Tychikus kennenlernen. Und wir wollen auch anhand seines Lebens, weil der Herr hat uns von ihm erzählt. Der Herr will, dass wir Tychikus ein bisschen kennen. Eines Tages werden wir mit ihm reden. Und vielleicht steht neben Tychikus Mose. Und neben Mose steht dann König David. Weißt du, womit identifizieren wir uns? Identifizieren wir uns mit irgendwelchen Schlagerstars? Das möchte ich sein. Ich möchte so sein wie was weiß ich, ich möchte keinen Namen nennen. Irgendwelche Leute, die groß und bekannt sind. Oder identifizieren wir uns mit Menschen der Vergangenheit, die im Wort Gottes stehen und sagen, das waren treue, geliebte Brüder, diese Brüder waren wichtig in der Gemeinde Jesu. Und wir sagen, ja, genau so möchte ich sein. Vielleicht kann ich nicht so lernen wie ein Paulus oder ein Petrus, aber so wie ein Tychikus, das kann ich. Und das möchte ich. Und ich freue mich. Ich habe auch eine Aufgabe wie Tychikus oder wie Onesimus. Ich darf und will diese Dinge tun. So, unsere praktische Lebensberatung für die Nachfolge, für Nachfolger Jesu, die Fülle Christi motiviert uns zum treuen Dienst. Egal, was deine Gaben sind, du kannst und darfst Jesus Christus dienen. Du hast etwas, das du Jesus Christus zurückgeben kannst. Und das ist kein jetzt Zwang oder Pflicht. Das ist wie ein Vorrecht. Jesus starb am Kreuz, hat deine Sündenlast bezahlt. Er ist auferstanden, damit du leben kannst. Und er bittet dich einfach, nimm das im Glauben an und ich gebe dir ewiges Leben. Ich gebe dir meine Gnade, ich gebe dir meinen Geist. Glaube und folge mir nach. Und dann sagst du, ja, und ich möchte es nur für mich und für diese Erde leben, das, was alles vergänglich ist? Hä? Nein, du hast die Möglichkeit, Dinge zu tun, die in der Ewigkeit Bedeutung haben. Menschen geistlich zu ermutigen und geistlich zu helfen. Wenn du die Fülle Christi hast, das, was wir im Kolosserbrief verstanden haben, wer Christus ist, Schöpfer, Erhalter, er ist die Grundlage für unsere Existenz. Und wenn wir verstehen, nein, die ganze Räuber brauchen wir nicht, Mystizismus, Gesetzlichkeit, also asketisches Gesetzlichkeit, das Ganze, du bist gut, wenn du alles nicht tust, was du eigentlich vielleicht tun möchtest. Also das ganze werksorientiertes Denken schmeißt du über Bord und was du hast, was du noch hast, ist Jesus. Was ich tue, tue ich für Jesus, weil er lebt. Und ich will ihn ehren. So, was bringt Jesus eine Freude? Das ist, was ich tun will. Ich frage mich mal die Frage, ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Die Frage stellt sich gar nicht, sondern bringt es Jesus die Ehre? Ist es etwas, das ich in seinem Namen tun kann? Wenn er neben mir stehen würde, würde er sagen, weiter so, toll gemacht. Egal, das ist nicht so schwer, oder da nachzudenken. Also wenn wir jetzt, wie wir letzte Woche betrachtet haben mit unserer Reden, wenn wir Toilettensprache sprechen und Jesus steht neben uns, glaubt ihr, wir sagen, oh, das ist ja so lustig. Glaubt ihr? Oder? Hat Jesus Toilettensprache verwendet? Hat Jesus Unzuchtsprache ständig verwendet? Nein, seine Worte waren ständig mit Gnade, sie waren rein. So, oh, ich darf das jetzt nicht nehmen. Nein, darum geht es nicht, darf oder nicht. Wofür leben wir? Was ist unser Fokus? Warum mögen wir solche Dinge? Wollen wir nicht Jesus ehren? Unser Sündenfaktor heute. Warum brauchen wir solche Stellen? Wir neigen dazu, Lehrer und Prediger zu viel zu schätzen und andere Diener zu gering zu schätzen. Ja, der ist der Prediger, der muss ja so leben. Eigentlich, weißt du, das ist so traurig, wie viele Pastoren und Prediger dann ein Doppelleben geführt haben. Ist auch schlecht, natürlich. Sollte ein Prediger so leben, wie er verkündigt? Ja, aber wozu die Verkündigung? Nur damit der Prediger wachsen kann? Oder ist das für die Gemeinde? Dass jeder in der Gemeinde vorankommen kann in der Gnade und in der Kenntnis des Herrn? Viel zu oft sagen wir, ja, das kann der Prediger, das kann der Verkündiger, das kann der Pastor, aber ich bin nur ein ganz normaler Mensch, ich kann das ja nicht. Tychikus war ein ganz normaler Mensch und er lebte ganz wie Paulus, voll hingegeben für das Evangelium. Ich glaube, wir werden das heute klar und deutlich auch sehen. Wir denken, Gott kann uns nicht gebrauchen, weil wir unbedeutend sind. Wenn du so denkst, dann denkst du falsch. Okay? Bitte sagen wir uns das gemeinsam. Wenn du so denkst, dann denkst du falsch. Es ist falsch. Punkt. Was kann und will der Herr durch dich tun? Es gibt etwas Wunderbares, das du für sein Reich beitragen kannst. Viel mehr als bloß, ich komme zur Gemeinde am Sonntag und bete an. Das ist natürlich schon wunderbar und ein Segen und eine große Freude. Aber er möchte dich einsetzen für sein Reich. Wir haben auch die letzte Woche Geschwister gehabt. Sie haben hier in dieser Gemeinde geputzt. Ja, das ist ja nichts für Christus. Das ist kein Dienst für den Herrn. Das ist Putzen. Echter Dienst ist Predigen. Was? Was? Wer sagt sowas? Wenn der Herr Jesus das anschaut, sagt der Herr Jesus nicht, ah ja, diese. Das so denken Menschen, oder? Als ob Putzen irgendwie nicht eine wichtige und ehrenhafte Arbeit und Aufgabe wäre. Es ist sehr wichtig. Sind wir nicht alle dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die putzen? Ich bin froh, dass bei uns zu Hause auch meine Frau und mit unseren Kindern sehr oft sehr, sehr dafür sorgt, dass es gut ausschaut. Versuche meinen Beitrag auch beizutragen, aber ich muss da sagen, ich bin da nicht besonders viel Hilfe. Das ist nicht gut so. Aber bist du nicht froh, dass du ein sauberes Zuhause hast? Oder dass Menschen putzen? Jesus schaut das an und sagt, das ist genauso ein Dienst, wie der da vorne steht und predigt. Wenn es für ihn getan wurde. Wir dürfen nicht denken, ich bin unbedeutend, ich kann nichts beitragen. Wir können beitragen. Wir dürfen beitragen. Jetzt eine Frage. Was würde der Geist Gottes über dich schreiben? Lesen wir jetzt, was er über Tychikus und Onesimus geschrieben hat. Vers 7 in Kolosser Kapitel 4. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht, und damit er eure Herzen tröstet. Und dann weiter geht's. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Das ist, was der Geist Gottes über Tychikus und Onesimus geschrieben hat. Jetzt eine Frage. Würde es dir nicht freuen zu wissen, dass solche Worte über dich vom Heiligen Geist geschrieben werden? Dass die Meinung des Geistes über dich so wäre, ein treuer Diener und Mitknecht im Herrn, ein geliebter Bruder. Wie viel mehr brauchen wir? Ist das nicht mehr als genug? Du gut gemacht, du treuer und geliebter Mitknecht. Ist das nicht genug? Aber wie wird das sein? Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Die Errettung bekommen wir vom Herrn Jesus, nicht durch unsere Werke. Das wissen wir. Das haben wir im Kolosserbrief wunderbar gesehen. Er ist unsere Errettung. Aber was tun wir dann aus Liebe für diese Errettung? Für dieses Geschenk, das er uns gegeben hat? Wie dienen wir? Wie leben wir für Jesus Christus? Der Herr hat eine Aufgabe für uns. Was tun wir mit dieser Aufgabe? Und eines Tages, wenn wir beim Herrn stehen, was wird er sagen über unsere Treue in der Aufgabe, die er uns gegeben hat? Schauen wir uns Tychikus ein bisschen an. Unser Fazit heute ist, die Fülle Jesu bewirkt treuen Dienst in seinen Nachfolgern. Es bleibt nicht theoretisch. Es bleibt nicht nur im Kopf. Wow, wunderbar ist Jesus. Wow, herrlich ist die Verheißung, die wir in ihm haben. Und dann, jetzt lebe ich so, wie ich früher immer gelebt habe. Nein, es hat eine lebensverändernde Wirkung in unserem Herzen, in unserem Leben. Ich kann nicht mehr so, wie ich früher gelebt, gedacht, reagiert habe. Ich will Christus nachfolgen. Und dann merkst du, okay, jetzt habe ich einen Kampf in mir. Ja, woher kommt dieser Kampf? Weil du nicht mehr so bleiben kannst und willst, wie du früher warst. Wenn du keinen Kampf hast in deinem Leben, wo Sünde vorhanden ist, wo du weißt ganz genau, das kann ich nicht im Namen Jesu tun, aber ich tue es trotzdem. Und da ist überhaupt kein Kampf da, da ist überhaupt keine Spannung vom Geist Gottes in deinem Herzen, dann musst du schon eine Frage stellen. Was tut sich geistlich in meinem Herzen? Ich weiß sehr wohl, dass das Sünde ist, dass das nicht nützlich ist, dass das eigentlich ein Anstoß ist. Und ich mache es trotzdem weiter. dann muss man überlegen, was ist in meinem Herzen los? Eine Warnung für dich. Sei nicht passiv, sondern aktiv. Die Fülle Jesu bewirkt treuen Dienst in seinen Nachfolgern. Das sehen wir genauso auch hier in Tychikus. Und da kommen wir wieder. Was Paulus uns sagt, ist alles im Wort oder Werk im Namen des Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist in jeder Facette unseres Lebens integriert. Das, was ich sage, das, was ich tue, sogar das, was ich esse, das, was ich trinke, alles ist etwas, das eine Botschaft vermittelt. Es zeigt, wo und wen ich, wen ich folge, wo meine Treue, mein Herz tatsächlich ist. Okay, so Tychikus, ein treuer Diener und Mitknecht. Was wissen wir über ihn? Es ist sehr interessant, sein Name kommt in Apostelgeschichte vor, es kommt in Kolosserbrief, in Titus, in 2. Timotheus kommt es vor. Wir finden hier eine Geschichte, ein Mann, den Paulus wirklich seit seiner dritten Missionsreise fast ständig bei ihm hatte oder immer wieder dabei. Natürlich können wir nicht für jeden einzelnen Tag sprechen, weil er auch manchmal auf eine Reise von Paulus geschickt wurde. Er musste irgendwo hingehen und was tun. Aber er war ein ständiger Begleiter von Paulus, Tychikus. Wenn wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 und Vers 4 lesen, da würden wir halt merken, dass er in der Gruppe dabei war. Also wir sind jetzt gerade dabei, was wissen wir über Tychikus. Da merken wir, dass er in der Gruppe dabei war, der mit Paulus nach Jerusalem gereist ist, um in Jerusalem eine Geldspende an den Geschwistern dort zu bringen. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 24, wo Paulus erklärt, was passiert ist, also warum er nach Jerusalem gereist ist. Tychikus und anderen Geschwistern sind in der Gruppe dabei. Lesen wir eben ganz kurz Apostelgeschichte 20 und Vers 4. Da steht: Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa und den Thessalonikern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asia, aber Tychikus und Trophimus. Tychikus und Trophimus waren beide aus Asien, sie kannten einander, die waren wahrscheinlich befreundet, die kamen aus Asien. Tychikus bedeutet eigentlich so jemanden, der Glück insofern nicht wie Glück und nicht Pech, sondern gesegnet ist. Ein gesegneter Mensch. Ein glücklicher könnte man sagen. Ja, das auf Englisch, die Englisch können, heißt fortunate. Das ist, was sein Name an und für sich bedeutet. Das bringt uns nicht besonders viel, aber das ist aus Asien. Und er ist einer, der mit Paulus gereist ist. Auch damals, als er gereist ist. Man liest gleich hier, dass die Juden in Vers 3 Paulus nachstellten. Es gab Gefahr. Und Tychikus bleibt bei Paulus. Tychikus und Paulus sind unterwegs nach Jerusalem. Wenn ihr Apostelgeschichte kennt, dann wisst ihr auch, dass ständig dort auch vom Geist Gottes gewarnt wurde, wenn du nach Jerusalem kommst, dann wirst du verhaftet. Warten Ketten auf dich, Paulus. Und Paulus sagt, ich bin bereit, nicht nur verhaftet zu werden, sondern mein Leben für den Herrn zu geben. Er wusste, dass er gebunden im Geist nach Jerusalem reisen soll, weil Gott dort eine wichtige Aufgabe für ihn hatte. Was tut Tychikus? Gefahr. Ich gehe nach Hause. Und das siehst du ständig, dass er Paulus begleitet, auch wo es gefährlich war. Kolosser 4, wo ist Paulus? Wir wissen das schon. Paulus ist der Gefangene des Herrn. Der sitzt in Gefangenschaft in Rom. So zwischen dieser Reise nach Jerusalem, Entschuldigung, und dann Kolosserbrief und Epheserbrief, zwischen dieser Zeit bleibt Tychikus bei Paulus und erlebt die Sachen mit, die auch Paulus erlebt hat. Wo auch die Verschwörung entstand, wo 40 Männer sagen, wir essen nichts mehr, bis wir Paulus umgebracht haben. Da war Tychikus in der Gruppe mit Paulus dabei. Weil jetzt ist er in Rom mit Paulus dabei. Er erlebt diese Dinge. Er ist einer, der dann später auch, das ist die erste Gefangenschaft, ist er mit Paulus. Dann in zwischen seiner die erste und zweite Gefangenschaft von Paulus lesen wir in Titus 3, Vers 12, dass Paulus den Titus sagt, du, ich werde entweder Tychikus oder dieser Name kenne ich nicht so gut, da mit D fängt das an, einen anderen Bruder werde ich zu dir schicken. 3, Vers 12. Wenn ich Artemas zu dir senden werde, oder, so Artemas heißt er, oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. So, hier ist er frei. Er überwintert in, wo war das jetzt? Nikopolis. Und Titus soll zu ihm dort kommen. So, das ist zwischen erster Gefangenschaft und zweiter Gefangenschaft von Paulus. Und wie ist es dann in der zweiten Gefangenschaft? Das sehen wir in 2. Timotheus 4, Vers 12. 2. Timotheus 4, Vers 12 steht, Paulus schreibt zu Timotheus, der eben Ältester in der Gemeinde in Ephesus war, und sagt, Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Tychikus wurde von Paulus aus der zweiten Gefangenschaft nach Ephesus gesandt. Warum? In Vers 9 sagt Paulus zu Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. In Vers 21 steht da, beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßen euch die Ebulus und Pudens und so weiter. Du siehst das bei Titus, du siehst das bei Timotheus. Paulus will mit diesen Ältesten, mit diesen Leitern der Gemeinde Gespräche führen. Wen schickt er hin und sagt, er wird für euch dann sozusagen Vertretung tun und ihr kommt zu mir. Wer geht hin? Tychikus. In Kolosserbrief, was ist seine wichtige Aufgabe? Seine wichtige Aufgabe ist nichts Geringeres als die Briefe, weil das siehst du genauso in Epheserbrief, da wird Tychikus auch ernannt, im gleichen Zusammenhang. Seine Aufgabe ist nichts Geringeres als diese wichtigen Briefe dorthin zu bringen. Er war in diesem Zusammenhang ein Briefträger. Ja, was führt das? Ja, keine Arbeit. Oh ja. Ja, was bringt es, einen wunderbaren Brief zu schreiben, ohne einen Briefträger? Du kannst hunderte Briefe herrlich verfassen, in herrlicher Länge. Und wenn sie einfach bei dir zu Hause im Schreibfach oder auf den Schreibtisch liegen und nirgendwo ankommen, was hast du damit bewirkt? Absolut nichts. Ein Paulus im Gefangenschaft ohne ein Tychikus, der die Briefe eigentlich weitergeben kann und hinbringen kann. Der Paulus ist dann ohne Tychikus machtlos, um den Herrn zu dienen. Und ich möchte Folgendes sagen, das finden wir immer wieder in der Gemeinde. Es ist unmöglich, dass ein Mensch alleine die Arbeit des Herrn voranbringt. Deswegen sagt der Herr auch, es soll ein Leib sein. Es soll eine Gemeinschaft sein. Und liebe Geschwister, die auch bei der Leibübertragung sind, wenn es jemanden in der Leibübertragung gibt, der meint, hey, es reicht genug, dass ich die Predigten einfach anhöre und dass ich einfach so konsumiere, ich bin dem Herrn treu. Verstehe, das ist nicht Treue. Das ist nicht, was der Herr will. Das ist eigentlich Egoismus. Wenn du verhindert bist, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Wenn dein Herz danach sehnt, die Versammlung beizuwohnen, aber du kannst es nicht, das ist Treue, auf jeden Fall. Und wir freuen uns, dass wir auch bei der Leibübertragung das ermöglichen können. Aber wer nicht in einer Gemeinde tätig ist, manchmal gibt es keine Gemeinde, ist auch natürlich eine andere Sache, aber wo es Möglichkeiten gibt und ich bringe mich nicht da rein und diene nicht dort, die Gemeinde ist dann geschwächt. Punkt. Deine Gaben sind notwendig. Deine Gaben, egal was sie sind, werden gebraucht für das Reich Gottes. Und das will der Herr auch in einer Gemeinschaft tun, in der Gemeinde. So, er ist einer, der viel für den Herrn getan hat. Und wie wir Tychikus in Kolosserbrief finden und was er gesagt, über ihn gesagt wird, ist, dass er ein treuer Diener und Mitknecht im Herrn war. Paulus konnte ihn einsetzen ohne Angst. Ohne nachzudenken, wird er tun, was ich ihm als Aufgabe gegeben habe. Vielleicht bist du mal in einer Arbeitssituation gewesen, wo du als Chef andere Menschen einsetzen durftest, oder du hattest halt die Verantwortung für etwas und du hattest verschiedene Mitarbeiter. Und gewisse Mitarbeiter wusstest du, also ich kann den jetzt einsetzen, aber ich muss ihn mit jemand anders einsetzen, weil wenn ich ihn alleine einsetze, da wird er nur die Hälfte machen, oder der wird das ganz schlecht machen, oder der wird es gar nicht machen. Vielleicht wegen Unerfahrung, vielleicht einfach, weil der faul ist. Weißt du wie, das ist eigentlich dann eine Belastung für jemanden, der Verantwortung trägt. Paulus hat diese wichtige Aufgabe, diese Briefe müssen ankommen. Wen darf ich diesen Brief geben? Und da weiß ich, sei denn, dass er umkommt auf dem Weg, solange er lebt, das wird ankommen. Wen soll ich jetzt hinschicken? Tychikus. Tychikus. Er ist treu. Er ist nicht nur treu, er betrachtet sich selbst als Mitknecht. Er weiß, meine Aufgabe, diesen Brief hinüberzubringen, ist genauso ein Dienst für den Herrn. Ich bin ein Knecht des Herrn, genauso wie Paulus ein Knecht des Herrn ist. Ich habe halt eine andere Aufgabe. Wie wunderbar, das zu verstehen. Und da gibt er Tychikus diesen Brief. Aber überlegt euch, es war nicht nur, dass er diesen Brief hinbringen müsste. Er hatte noch eine andere wichtige Aufgabe. Was soll er noch weiter tun? Da steht da, der Tychikus soll alles, Vers 7, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treuer Diener und Mitknecht im Herrn. Er wird auch dann erfahren, was und dort in Kolosse und Ephesus los ist und das dann zurückbringen für Paulus in Gefangenschaft. Was passiert hier? Tychikus wird von Paulus mit der Aufgabe vertraut, für ihn zu reden. Ein echter Botschafter Paulus zu sein. Dorthin zu gehen und sagen, hier ist der Brief, den hat Paulus geschrieben, aber ich fülle jetzt auch die Lücken. Ich werde jetzt euch sagen, was nicht im Brief steht. Wie geht Paulus wirklich geistlich? Ist er wirklich gestärkt? Ist er wirklich zuversichtlich im Herrn? Tychikus kann vertrauenswürdig, ohne da irgendein Schmäh, einfach sagen, so ist die Sache bei Paulus. Ihr dürft nicht denken, dass diese Gefangenschaft in irgendeiner Art und Weise die Arbeit des Herrn verhindert. Oder dass Paulus verzweifelt in Selbstmitleid dort in einem Loch hineinfällt. Er kennt Jesus. Er ist überzeugt von Christus. Er ist stark und gesund im Herrn. Der Herr gibt ihm diese Gnade. Ich hab's gesehen. Ich hab's miterlebt. Ich kann davon bezeugen. Es war keine einfache Aufgabe, weil der hat wahrscheinlich auch viele Fragen beantworten müssen. Aber wen konnte Paulus vertrauen? Tychikus. Wenn er hingeht, dann wird er treu die Wahrheit sagen. Seht ihr, wie wichtig diese Aufgabe ist? Vielleicht sollte ich einer meiner Enkelkinder Tychikus nennen. Ist das okay, Jungs, wenn ihr Kinder kriegt? Ich glaube, ich darf die Aufgabe nicht übernehmen. Also, versteht ihr, das ist keine Kleinigkeit. Was führt eine Treue? Überleg dir, wie, wenn du dem Herrn dienst, was tust du? Ich möchte dann wieder eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ich hab verschiedene Geschwister kennengelernt über die Jahre hindurch. Und heute möchte ich euch einen Bruder vorstellen, der beim Herrn ist. Und der heißt John Milliken. John Milliken, hier siehst du ein Bild, da merkst du, wie alt, das ist Caleb da. Caleb ist heute 22. Also, ja, und siehst du, Beweismaterial. Ja, es ist keine Lüge, es stimmt, da gibt's noch was. Also, der Punkt ist, John und Helen Milliken, spät im Leben zum Glauben gekommen. Aber die sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Er war Betreiber und Besitzer von einer, so wie Garten, Kalch, also diese, so eine Gärtnerei, wo man Pflanzen anbaut und dann Blumen verkauft oder Pflanzen verkauft und Milch und auch Gartenpflege und solche Dinge. Der hat sein eigenes Geschäft und war ein absolut tüchtiger und sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsführer und Geschäftsmann. Die sind zum Glauben gekommen und sind dann in der Gemeinde dort in New Hampshire, wo auch die Gruppe aus für die Englischwoche gekommen ist. Dort waren sie jahrelang tätig, bis dann eigentlich aus gesundheitlichen Gründen sie dann zu ihren Kindern umziehen mussten, damit die Kinder ihre Kinder dann pflegen konnten. Aber was hat John Milliken getan? Dass jeden Sonntag hat John Milliken eine Wirkung gehabt. Jeden Sonntag. Was hat er gemacht? Der war auch einer, der mit Holz arbeiten konnte. Und hier siehst du, wie damals die Gemeinde ausgeschaut hat. Das bin ich wieder. Und das ist dann der Pastor damals, Charles Phelps, ein lieber Bruder. Aber schau, wo steht der Pastor jetzt? Hinter was? Wer hat das gebaut? Wer hat dieser Rednerpult erstellt? Wer kann so wunderschönes Holzarbeit tun? Wer hat diesen Tisch zusammengebaut, dieses Kreuz dort gemacht? Wie entsteht sowas? Naja, natürlich Millionen von Jahren und viel Zufall. Also irgendwo auf einen Holzhaufen, da haben sie, oh, schau, ein Rednerpult mit solcher Komplexität. Wie lange hat das jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt, aber das wäre mehr möglich, als dass wir durch Evolution entstanden sind, okay? Das hat John Milliken wunderbar vom Herzen her mit viel Arbeit hergestellt. Und da hinter diesem Rednerpult wurde Woche von Woche, jahrelang, das Evangelium verkündigt. Jetzt frage ich euch, ist das jetzt nichts vor Gott? John Milliken hat kein einziges Mal eine Predigt gehalten. Zeugnis hat er gegeben, aber eine Predigt hat kein einziges Mal. Aber jede Woche seine Arbeit zur Ehre des Herrn, treu gemacht, wurde verwendet für den Herrn. Wir haben was Ähnliches auch hier. Wir haben vor uns ein Kreuz mit einem offenen, leeren Grab. Wer hat das gemacht? Peter, unser Bruder, der jetzt wegen Krankheit nicht dabei sein kann, den wir vermissen, aber der treu seine Gaben eingesetzt hat, um den Herrn zu dienen. Und wir profitieren jede Woche daran. Wenn ich das anschaue, woran denke ich jedes Mal? Christus ist gestorben, er ist begraben, aber er ist nicht mehr im Grab. Weißt du, schätze diese Dinge nicht gering. Denke nicht, dass das vor Gott keine Bedeutung hat. Das hat viel Bedeutung. Alle zusammen machen das Bild einer Einheit und einer Gemeinde, die Jesus verherrlicht. So, wie kannst du deine Gaben einbringen? Was kannst du für Jesus tun? Denk nicht, ich bin kein Prediger, ich bin kein Lehrer oder vielleicht noch nicht. Du kannst was. Suche und finde und tue. Wenn es Putzen ist, wenn es jetzt Holzarbeit ist, wenn es EDV ist, also wenn es jetzt irgendwas anderes ist, wo du sagst, das kann ich wirklich erlernen. Ich kann Experte werden in diesem Bereich, damit jemand anderes das nicht als Experte tun muss. Ich will das machen für den Herrn. Ich kann das. Tue das. Und verstehe, das ist nicht weniger als Predigen. Das hat auch eine Botschaft. Aber das Spannende ist, es steht nicht nur, dass Tychikus kommt, sondern auch Onesimus. Onesimus ist eine ganz andere Geschichte. Und damit fangen wir dann Folgendes an. Wir sehen in Onesimus einen Mann, der auch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Und das könnte man auch meinen, das ist nicht so wichtig für die Gemeinde, aber doch. Onesimus, wer war, was wissen wir über Onesimus? Machen wir das noch einmal kurz durch. Bei Onesimus sehen wir, dass es einen Brief gibt sogar. Das ist Philemon. Und eigentlich ist es gar kein Kapitel, aber es hat nur 25 Verse. Das ist direkt nach Titus. Und das ist ein Brief an Philemon, der in Kolosse ist. Und es wird von Paulus geschrieben und er bittet, dass eben Philemon den Onesimus Vergebung schenkt und wieder aufnimmt. Du siehst, dieser Brief dreht sich darum in Vers 10. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Er bittet, er schreibt Philemon, ein Bruder in der Gemeinde dort, und bittet um etwas für Onesimus. Wer ist Onesimus? Ihr könnt gerne den Brief zu Hause wieder lesen, wenn ihr es in letzter Zeit nicht gelesen habt, aber es ist wunderschön. Onesimus, jetzt ganz kurz gesagt, ist ein Sklave gewesen, der von seinem Herrn weggelaufen ist. Und was genau er getan hat, wissen wir nicht. Aber nicht nur das Weglaufen war eigentlich ein Vergehen, sondern er hat irgendwas getan, das ihn motiviert hat, wegzulaufen. Er war irgendwie ein untreuer Knecht. Und wie wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, Sklaverei damals kannst du nicht mit der heutigen Art von Sklaverei vergleichen. Es ist eine ganz andere Gesellschaft, ganz andere Situation. Denk einfach so wie in diesem Fall einen Arbeitgeber, der einen Mann hat unter Vertrag und der Mann unter Vertrag sozusagen läuft weg und richtet viel Schaden an. Okay? So, du hast jetzt hier Onesimus, ein Sklave, der weggelaufen ist von seinem Herrn Philemon. Und Philemon ist in der Gemeinde dort und Paulus schreibt und sagt, bitte nimm ihn wieder an. Und was soll jetzt Onesimus aber tun? Was muss er machen? Er muss zurückgehen. Er muss die Sache in Ordnung bringen. Er muss zeigen, für mich ist tatsächlich Jesus jetzt am allerwichtigsten und ich bin bereit, meinen Stolz zu schlucken. Ich bin bereit, in Demut um Vergebung zu bitten. Ich bin auch bereit, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich gehe hin. Paulus ist sehr gnädig. Geht er alleine hin? Wer geht mit? Tychikus. Okay? Sein treuer und geliebter Mitknecht. So, Paulus sagt nicht einfach Onesimus, jetzt geh du sofort zurück und jetzt bringst du das in Ordnung. Sondern, okay, wachse mal im Herrn, werde jetzt stärker, okay, jetzt ist die Zeit. Geh mit Tychikus. Du kennst Tychikus. Er wird sorgen, dass Philemon nicht ausrastet. Er wird sorgen, dass der Herr geehrt wird. Du gehst nicht alleine hin, aber Onesimus, geh zurück, bring das in Ordnung. So kannst du Jesus ehren. So kannst du Jesus lieben. So kannst du frei sein für die kommenden Tage, für die kommenden Dienste. Bring das in Ordnung, was in der Vergangenheit nicht in Ordnung war. Er steht da über Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder. Okay? Wie Paulus sagt, den ich gezeugt habe in meinen Ketten. Also, er ist irgendwie in seiner Flucht nach Rom gekommen, irgendwie ist er dann Paulus begegnet und durch das Zeugnis von Paulus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Die Geschichte würde ich gerne mal hören. Also die Details wissen, kennen wir einfach nicht. Aber hier kommt ein Mensch zum Glauben, der Dinge in Ordnung bringen muss. Wie wird er beschrieben? Wie gesagt, ein treuer und geliebter Bruder. Und welche Aufgabe hat er bekommen? Seine Aufgabe ist, reinen Tisch zu machen, den Herrn zu ehren. Weißt du, du und ich, wenn wir zum Glauben kommen, besonders wenn wir älter sind, gibt es ein Leben, das vor uns war. Manche Dinge kann man nicht wieder in Ordnung bringen. Manche Dinge sind einfach so. Aber sehr wohl gibt es manche Sachen, wo wir zumindest uns entschuldigen können. Wo wir hingehen können und sagen, weißt du was, ich habe Jesus jetzt kennengelernt. Da, wie ich dich damals behandelt habe, es tut mir echt so leid. Das war wirklich nicht in Ordnung. Das ehrt Jesus nicht. Damals habe ich Jesus gar nicht gekannt. Aber jetzt kenne ich Jesus. Und jetzt möchte ich das in Ordnung bringen. Oder, andererseits, vielleicht gibt es eine Situation, wo jemand zum Glauben kommt. Und in der Vergangenheit waren jede Menge Dinge, jede Menge Sachen, die gottlos waren. Gewohnheiten, Praktiken, vielleicht sogar Vorlieben. Ich kann mich erinnern, Jahre zurück, da war ich einen Sommer lang mit einer Gruppe in den Vereinigten Staaten unterwegs. Von einer Gemeinde zum nächsten haben wir Kinderwochen und Jugendwochen veranstaltet. Ich erwähne das ab und zu durch verschiedene Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Aber damals, in einer Woche, ist ein sehr, sehr ruhiger junger Mann in dieser Woche zum Glauben gekommen. Er hat den Herrn Jesus einfach im Glauben angenommen. Und am Ende der Woche haben wir so eine Gemeinschaftszeit veranstaltet mit Lagerfeuer und Zeugnisse und Grillen. Einfach etwas, das Jugendliche und einige Erwachsene genauso gerne tun. Gemeinschaft. Und das war eine schöne, wunderbare Zeit. Und da kommt David, wie gesagt, sehr ruhiger Typ, sehr nicht laut. Da kommt David mit so ein Rucksack, irgendein Sack und geht zum Lagerfeuer hin. Er öffnet seinen Sack auf und fängt an, jede Menge Sachen im Feuer zu werfen. So, was macht er da? Und dann schauen wir, was das Ganze war. Und er erzählt uns, ja, weißt du was, ich habe alle diese okkultistischen Bücher, alle diese satanische Musik, alle diese Dinge, ich will das nicht mehr, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Er schmiss das alles im Feuer, sagte, ich will Jesus nachfolgen. Weißt du, das zeigt ein Herz, das sagt, ich mein's ernst mit Jesus. Er hat's ernst mit mir gemeint und ich mache jetzt eine echte Bekehrung. Also ich gehe nicht mehr den Weg. Ich behalte die Sachen nicht in Reserve. Vielleicht irgendwann mal kehre ich dort zurück. Was ist das für Überzeugung? Sondern alles weg. Alles rein für den Herrn Jesus Christus. Und das Spannende ist, genau das sehen wir auch in Apostelgeschichte Kapitel 19. In Apostelgeschichte 19 in Ephesus. Als dort eben das Evangelium gekommen ist. Da steht in Vers 18 von Apostelgeschichte 19, und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Also das ist eine Menge. Sie breiteten sich das Wort des Herrn mächtig, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Liebe Geschwister, welche Aufgabe hatte Onesimus als erstes, bevor er ganz sicher andere Aufgaben bekommen hat? Reinen Tisch zu machen. Sich vor dem Herrn wirklich zu reinigen. Petrus schrieb an Timotheus, dass es Gefäße gibt, die rein sind, die Gott verwenden kann. Gefäße zur Ehre, gereinigt. Liebe Geschwister, das macht dich nicht errettet. Du bist errettet als Sünder. Jesus nimmt dich an und reinigt dich und macht dich gerecht vor Christus, einfach weil du ihm vertraust. Aber wenn du zum Glauben gekommen bist und Jesus in deinem Herzen hast, wenn du ihm vertraust, willst du weiterhin im Schmutz und Dreck leben? Oder möchtest du in einem sauberen, Gott ehrenden Lebensweg, Lebenswandel gehen? Wandelst du das Evangelium würdig? Das ist, was eigentlich damals mit Onesimus passieren durfte. Dass er sein Leben im Einklang mit dem Evangelium bringen durfte. Damit jeder, der ihn jemals begegnet ist, sagen konnte, der meint es ernst mit Jesus. Er hat keine Skeletten irgendwo im Schrank versteckt oder im Keller versteckt oder irgendein Zimmer zugesperrt und drin sind lauter, was weiß ich, versteckt. Nein, reiner Tisch. Und versteht ihr natürlich auch, wie befreiend das ist? Hätte er das nicht gemacht, dann müsste er sein ganzes Leben daran denken, der Onesimus denkt an Philemon und sagt, ich hoffe, ich begegne ihm nie wieder. Wie werde ich jemals mit ihm reden? Da ist nicht alles in Ordnung. Er geht hin, er bringt das in Ordnung. Was ist jetzt mit diesem Thema? Abgeschlossen. Erledigt. Okay, was ist das Nächste? Ich gehe weiter. Und das, liebe Geschwister, ist echte Freiheit. Echte Freiheit. Jesus nimmt es, gibt dir Vergebung, gibt dir Kraft, Dinge in Ordnung zu bringen und dann sagt, jetzt geh den nächsten Schritt. Du bist nicht mehr gefangen zu deinem Hintergrund und deinen Fehlern. Du kannst befreit sein Du kannst teilweise wegschmeißen und die Sachen verbrennen lassen. Du kannst dich entschuldigen. Die Sache ist erledigt vor dem Herrn. Wenn der andere deine Entschuldigung nicht annimmt, das ist seine Sache. Aber du hast deine Sache für den Herrn gemacht. Du bist frei. Du bist dem Herrn in Treue nachgefolgt. So, was sehen wir in diese zwei Brüder? Wir sehen, dass sie in Wort und Werk, tatsächlich das getan haben, was Paulus lehrt hier im Kolosserbrief. Alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ob es heißt, ich bin bereit, der Ersatzprediger zu sein, wie Tychikus, der Ersatzhelfer. Ich gehe immer hin, damit die Ältesten zu Paulus kommen können. Ich werde überall geschickt und ich bin sozusagen nicht der Große, sondern einfach der Dienende. Und er sagt, ja, wunderbar, wo soll ich dienen? Bis zum Schluss. Oder wenn ich so jemand bin wie Onesimus, der sagt, meine erste Aufgabe jetzt ist, mein Leben in Ordnung zu bringen, damit ich den Herrn Jesus wirklich dienen kann in der Zukunft. Beides ist wichtig. Beide Aufgaben zeigen, Christus gibt mir die Fülle des Lebens. So wie steht es bei dir? Wenn der Geist Gottes eine Beschreibung über deinen Dienst in seiner Gemeinde, und ich möchte das betonen, in seiner Gemeinde beschreiben würde, die Gemeinde gehört ihm, was würde er schreiben? Treu, geliebter Mitknecht, treu, geliebter Bruder, treue, geliebte Schwester. Was schreibt er? Und du sagst, oh Mann. Verstehe, Jesus hat den nächsten Schritt für dich. Bist du treu in dem, was du bis jetzt verstanden hast? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nein? Wenn du das kennst, dann jede Woche, wo wir mal das Herrn tun, das ist, was wir prüfen sollen. Was ist der nächste geistige Schritt, das der Herr für mich hat? Gehe ich den Weg? Bin ich bereit, das zu tun? Wenn du sagst nein, dann bring das in Ordnung und sag dem Herrn, bitte vergib mir. Und wenn du sagst, ja, aber ich weiß nicht, wie ich den Schritt gehen soll, dann sagst du den Herrn einfach, hilf mir, Herr. Und dann redest du mit den Geschwistern und sagst, weißt du, in diesem Bereich, der Herr will mich verändern, aber ich krieg's nicht hin. Könnt ihr für mich beten? Ich will das ernst nehmen. Ich sehe keinen Weg, das zu tun, aber ich weiß, das ist nicht etwas, das den Herrn Jesus ehrt. Betet mit mir dafür. Lass uns gemeinsam diese Sache tragen. Hilf mir, dass ich den Herrn in dieser Sache ehren darf und kann. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam die Lasten, die wir tragen, die wir haben, miteinander zu tragen. Zeigst du durch deine Taten, dass du es tatsächlich ernst mit Jesus meinst. Und das alles aus der Hintergrund und Grundlage, Jesus ist die Fülle des Lebens. Wenn wir ihn haben, haben wir alles. Wenn wir ihn nicht haben, haben wir nichts. So alles dreht sich um Jesus Christus. Und je mehr ich mein Leben damit in Einklang bringe, desto mehr Freiheit und Freude habe ich auch. Und liebe Geschwister, ich kann das verkündigen aus dieser Stelle. Ich kann euch dazu ermutigen. Aber eure Prüfung wird sein, was du heute Nachmittag, was du morgen in der Früh, was du am Dienstag, weißt du, was du in deinem Alltagsleben mit dem Wort Gottes tust. Möchtest du nicht auch sein wie Tychikus? Und weißt du was? Ich weiß, dass es viele hier in dieser Gemeinde gibt, die schon jetzt diese Beschreibung gerecht werden vor dem Herrn. Und ich kann nur sagen, preis dem Herrn. Aber wir alle können immer wachsen, können immer den nächsten und müssen den nächsten Schritt gehen. Möge der Herr uns Freude und Mut geben,